Ja, liebe Gemeinde, der große Reformator Martin Luther hat mal gesagt, die Bibel ist nicht antik, die Bibel ist auch nicht modern, die Bibel ist ewig. Und diese Meinung teilen nicht alle Zeitgenossen. Die Bibel steht ja immer wieder in Kritik, dass es ein altes Buch ist, überholte Ansichten, naturwissenschaftlich überhaupt nicht haltbar. Wir Christen allerdings, wir wissen, dass Gottes Wort zuverlässig ist, dass es eben uns im Glauben immer wieder weiterhilft, es Trost spendet, zum Beispiel durch die Psalmen, es uns eben Weisung gibt, gerade aus den Briefen dann im Neuen Testament erleben wir, wie wir Gemeinde, wie wir den Glauben weitergeben können. All das erfahren wir in der Bibel und dafür ist es eben wichtig und wir dürfen uns darauf verlassen. Und das möchte ich euch mit uns heute teilen in drei Schritten. Zum einen eben, dass ich etwas sage über Gottes Wort, wie man das überhaupt verstehen kann, dann über die Zuverlässigkeit der Schriften und letztendlich möchte ich heute auch kurz von der Gideon-Arbeit erzählen. Ich bin selber ehrenamtlich bei den Gideons dabei, die die Bibel auslegen. Also insofern haben wir heute eine doppelte Bibelauslegung. Zuerst ein kleiner Teil aus der Bibel und dann kurzer Bericht über die Gideon-Arbeit, vor allem hier auch im Landkreis. Das Motto der Gideons steht in Jesaja 55, Vers 11 und das ist gewissermaßen der Leitspruch der Gideons und ist auch unser heutiger Bibeltext. Und ich würde eben jetzt schon mal hier aus Jesaja 55 ab Vers 8 lesen. Ihr könnt gerne hier mitlesen, ihr könnt auch eure eigene Bibel zücken. Für die, die keine Bibel dabei haben, besteht nahe der Möglichkeit, dass ihr hinten am Gideon-Stand eine Bibel bekommt, zumindest das Neue Testament. Da steht das jetzt leider auch nicht drin. Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr, sondern so viel höher, so viel der Himmel höher als die Erde. So sind auch meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Denn gleich wie der Regen und Schnee vom Himmel fällt und nicht wieder darin zurückkehrt, sondern feuchtet die Erde und macht sie fruchtbar und lässt wachsen, dass sie gibt Samen zu säen und Brot zu essen. So soll das Wort, das aus meinem Munde geht, auch sein. Es wird nicht wieder leer zu mir zurückkommen, sondern wird tun, was mir gefällt und ihm wird gelingen, wozu ich es sende. Soweit also der Text aus Jesaja. Und jetzt ist natürlich die Frage, wer ist der Autor? Ja, wer hat das geschrieben? Und es steht bei uns in Jesaja überliefert. Wenn wir uns mal ganz kurz diese geschichtliche Person mit anschauen, dann hat er so um 750 vor Christus, 740 gelebt, hat da 55 Jahre als Prophet gewirkt, mehrheitlich in Jerusalem, es waren noch zusammen, Nord- und Südreich, war da eben am Hof der Könige, war Archivar, Biograf, Sekretär und wahrscheinlich auch Erzieher von Prinz Hiskia, dem späteren König. Also insofern war es jemand, der durchaus gebildet war, der Zugang zu den alten Schriften hatte. Und so einen Menschen hat Gott gebraucht, mit ihm eine Geschichte zu schreiben. Dass er also sozusagen seine Offenbarungen weitergibt. In Jesaja 1 lesen wir in den Versen 1 eben sozusagen die Berufung. Ja, dort heißt es, dies ist die Offenbarung des Jesaja, des Sohns des Amos. Und dann kommen noch ein paar andere Könige zu der Zeit, die er geschaut hat. Hört ihr Himmel und horche auf, o Erde, denn der Herr hat gesprochen. Also, jetzt haben wir eben dieses Momentum, dass Jesaja in einer Offenbarung, wörtlich im Hebräischen steht hier ein Gesicht, also dieses ein Gesicht schauen, eine Art Vision haben. Wie das genau vonstatten geht, wird hier nicht näher erläutert. Aber er hat offensichtlich Weisungen von Gott bekommen und die jetzt mit seinem Leben, mit seinen Anlagen, mit seinem Wissen miteinander verwoben sind und er das eben so aussprechen kann. Wir gehen nicht davon aus, dass es so eine Art Verbalinspiration ist, also dass er so ein ohne Willen eine Marionette ist, der von Gott irgendwas gesagt kriegt. Das gibt es vielleicht in anderen Religionen, diese Vorstellung, das haben wir nicht, sondern wir haben diese geschichtliche Person, wir haben andere Personen, wir haben Fischer, wir haben Könige, wir haben verschiedene Personen, die ihren Weg mit Gott hier auch mit aufschreiben, und Gott kommt zu seinen Zielen. Wenn wir also jetzt versuchen, trennen zu wollen, was ist jetzt wirklich exakt der Wortlaut in der Vision von Gott gewesen und was ist Menschenwort, dann wird es schwierig. Aber wenn wir jetzt mal von diesem grundsätzlichen Verständnis, Gottes Wort kommt nicht mehr leer zurück. Gottes Wort tut das, wozu ich es sende. Es wird, Gott kommt an sein Ziel mit seinem Wort durch den Jesaja. Ihn nimmt er eben sozusagen als Sekretär, der diese Botschaft weitergibt. Und da gab es jetzt eine Formel unter den Theologen, die das so dann zusammengefasst haben. Es ist Gottes Wort im Menschenwort. Und darauf dürfen wir uns also verlassen, dass Gott das, was er uns weiterzugeben hat, auch getan hat durch diese Personen. In dem Fall eben Jesaja. Und es ist immer wieder angefochten, es gibt in der Literatur die Vorstellung, dass ja das gar nicht sein kann. Na, also alles Übernatürliche versucht man rauszudenken bei manchen Richtungen. Und dann kann ja Jesaja, der das babylonische Exil vorausgesagt hat, das kann ja gar nicht sein. Also muss man es im Nachhinein geschrieben haben und dann sozusagen die Einheit im Volk wieder zu wahren, diesen Deutero-Jesaja. Ich meine, es gibt ernstzunehmende Bibelwissenschaftler, die durchaus sagen, warum kann nicht ein Jesaja eine Gesamtschau von Gott bekommen haben, das letztendlich den ganzen Heilsplan schon vorwegnimmt, dass er diesen Gottesknecht, diesen messianischen König, der sich dann in Jesus erfüllt, schon prophezeit. Warum soll das nicht möglich sein? Und dadurch dürfen wir uns also nicht so durcheinander bringen lassen, vielleicht durch verschiedene Anschauungen, die das negieren wollen. Wir dürfen darauf vertrauen, dass es eben Gottes Wort ist. Und wichtig vielleicht zur Unterscheidung nochmal, nicht die Bibel enthält Gottes Wort. Dann ist wieder die Frage, was davon ist jetzt Gott, was ist Mensch? Sondern wir vertrauen darauf, dass es Gottes Wort ist, in dem eben Gott zu seinem Ziel kommt mit seinem Wort, eben zum Glauben an uns und auch mit den der ganzen Menschen. Und wie es dann weitergeht, werden wir dann erleben. Die Endzeit steht ja erst noch an. Gut, letztendlich geht es ja jetzt vielleicht darum zu ergründen, einen guten Zeugen zu finden, der tatsächlich sagen kann, was hat denn Gott jetzt wirklich gesagt? Und letztendlich mündet es, Dreh- und Angelpunkt ist die Person Jesus. Und da hat sich einfach im Prinzip Gott selbst bewiesen, indem er Jesus auf die Erde sandte. In Johannes 1, Vers 1 lesen wir, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Und dann weiter lesen wir, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Also damit der Beweis, dass Jesus Gott ist und er auf die Menschen kommt, auf die Erde kommt. Und wenn er davon berichtet, dass das Alte Testament wahr ist, dann haben wir einen glaubwürdigen Zeugen. Ja, er hat es ganz oft bestätigt, dass eben die alten Schriften, habt ihr nicht gelesen, sagt er immer wieder zu den Schriftgelehrten, habt ihr nicht gelesen. Es steht im Gesetz, in den Schriften, in den Propheten, das Alte Testament. Es wurde von ihm ganz oft bestätigt. Circa 10% im Übrigen von dem Neuen Testament sind Altes Testament, weil ganz oft auf diese Schriften referiert wird. Also durch die Person Jesus können wir sagen, wir haben einen Wahrheitsgehalt darin, dass eben Jesus diese Dinge bestätigt. Paulus schreibt dann an die Thessaloniker mal, darum danken wir auch Gott ohne Unterlass dafür, dass ihr das Wort der göttlichen Predigt, also diese Predigt über Jesus, dass ihr von uns empfangen habt, nicht als Menschenwort aufgenommen habt, sondern als das, was es in Wahrheit ist, als Gottes Wort, das in euch wirkt, die ihr glaubt. Also da haben wir im Prinzip wieder diese Wendung, dass es Gottes Wort sozusagen in einem wird, wenn man die Inhalte letztendlich auch versteht und das dann annehmen kann, eben Jesus als seinen persönlichen Herrn und Retter. Und der Heilige Geist hat es im Prinzip bei der Entstehungsgeschichte der Bibel so gewirkt, dass es eben aus verschiedenen Ecken, sage ich jetzt mal, verschiedene Menschen, über 40 Schreiber, haben im Prinzip eine Botschaft zu verkünden, dass Gott mit den Menschen ist. Insofern dürfen wir also dort erstmal vertrauen, dass Gottes Wort uns überliefert ist. Und Gott spricht aber auch weiterhin, nicht nur damals, sondern er spricht auch weiterhin zu uns. Einmal hatte ich ein Gespräch mit jemandem, der noch nicht an Gott glaubte. Und dann hat er gesagt, wenn ich an Gott glauben sollte, dann muss er direkt mit mir sprechen, wortwörtlich. Ne? Und dann sagte ich zu ihm, ja, hast du schon mal die Bibel gelesen? Und er sagte, nee, warum? Ja, mein Gott hat schon mit dir gesprochen, halt schriftlich. Insofern sollte man vielleicht erstmal überlegen, wie vielleicht Gott auch die Kontaktaufnahme vorgesehen hat. Und dann ist es eben für uns eben diese Schrift noch mehr. In 2. Timotheus 3, Vers 16 steht, denn die ganze Schrift ist von Gott eingegeben. Sie soll uns unterweisen, sie hilft uns, unsere Schuld einzusehen, wieder auf den richtigen Weg zu kommen und so zu leben, wie es Gott gefällt. Diese Schriften haben also nicht einen Selbstzweck, sondern sie wollen uns eben zu einem gottgefälligen Leben ermuntern und ermahnen. In Sprüchen lesen wir, die Furcht vor dem Herrn ist der Anfang aller Weisheit. Und Furcht jetzt nicht im Sinne von Ängstigen, sondern im Sinne von Ehrfurcht. Also wir haben auch eine gewisse Haltung gegenüber dem Wort Gottes und gegenüber Gott da auch schon mit drin als Anleitung stehen. Es ist uns also eine Richtschnur unseres Glaubens und es ist das, was wir erleben. Es ist ein lebendiges Wort. Wir lernen ja nicht irgendwelche Dinge auswendig, die wir dann irgendwie umsetzen sollen. Sondern wir erleben das dann in unserer Praxis, dass wir eben lesen und dort ins Zwiegespräch mit Gott kommen. Und vielleicht über den Text bekommen wir gewisse Einsichten, die wir so nicht hatten, die zwischen den Zeilen stehen. Und da ist es gut, wenn man sich miteinander austauscht im Hauskreis und sonst wie und nicht irgendwie Bibelorakel macht und irgendwas aufschlägt. Vielleicht als Ausgangspunkt nehmen, nicht als Endpunkt für die Diskussion mit Gott, was denn das für mich und mein Leben jetzt zu bedeuten hat. Insofern haben wir also das Wort Gottes und jetzt könnte ja jemand sagen, okay, die Inspiration über Gott, das kann ich noch so nachvollziehen, aber es sind doch so viele Jahrhunderte vergangen, da sind doch bestimmt viele Fehler passiert. Über die Zuverlässigkeit gibt es jetzt mehrere Aber, da möchte ich auf ein paar Aber eingehen, die man so anführen könnte. Das eine ist natürlich der biblische Kanon. Ne? Wer hat denn überhaupt was geschrieben, was gilt denn? Ich meine, über das Alte Testament haben wir schon ganz kurz gehört. Jesus hat es eben so weit bestätigt. Und im Neuen Testament ist die Nachvollziehen noch viel besser dokumentiert. Wir haben also wenig Zeiträume dazwischen. Wir haben erste Abschriften. Für gewöhnlich geht man davon aus, dass Mitte des vierten Jahrhunderts, also so um 360, der Kanon im Prinzip feststand. Es gibt aber auch gute Hinweise dafür, dass es schon am Ende vom ersten Jahrhundert, also nur 70 Jahre nach dem Tod von Jesus, also dort schon feststand, welche Schriften reingehören. Die Apostel, die engen Mitarbeiter von Jesus, die Augenzeugen waren oder eben wie Lukas recherchiert haben von Augenzeugen. Also dort hätte auch jemand noch widersprechen können. Die Augenzeugen waren noch zu der Zeit da. Also wenn da die Schriften was Falsches darstellen würden, wären die noch mit da gewesen. Das ist also gut bezeugt, diese Übertragung. Dann Textkritik. Es ist natürlich immer wieder die Frage, wie kommen die Wörter jetzt zu uns? Die ersten Abschriften, da könnten doch Fehler passieren. Aber selbst die Mönche, die da angefangen haben zum Abschreiben, die haben das sehr gewissenhaft gemacht. Die haben nachgezählt, die haben die Buchstaben nachgezählt und Summen gebildet, dass ja kein Buchstabe verloren geht. Also das hat man sehr gewissenhaft gemacht. Ein Mönch hat im Mittelalter vielleicht 4 Bibeln in seinem Leben abschreiben können, in dieser Zeit. Und das hat er so gewissenhaft gemacht. Das sind also gute Belege dafür. Manchmal wird uns ja von der Wissenschaft so ein bisschen vorgemacht, es ist alles nur so durch Redaktionen, durch menschliche Zusammenführungen von Dingen passiert. Ich habe das selber noch als Religionslehrer so gelernt, diese Quellentheorie, ne, Genesis, da gibt es einen Schöpfungsbericht und dann gibt es den 1. Mose 3, wo der Mensch dann erschaffen wird und dann widersprechen sich scheinbar diese Berichte und die sind von ganz unterschiedlichen Grammatik und Wortwahl und das ist ein Beweis dafür, dass es eben die jahwistische Schrift gibt und die Priesterschrift, die spätere und man hat es so zusammengeführt. Jetzt hat man aber antike Schriften gefunden, die nach genau dem Muster arbeiten. Dass man unter zwei verschiedenen, auf zwei verschiedene Art und Weisen ein und dasselbe ausdrückt, um es zu verdeutlichen. Was macht man jetzt? Kann es vielleicht sein, dass Mose damals doch die literarische Mode der Zeit übernommen hat und seinen Bericht ebenso abgefasst hat? Kann es vielleicht sein, dass er das Muster war, auf das andere reagiert haben? Also da sind noch viele Fragen offen und wir dürfen uns da nicht zu sehr erschüttern lassen. Ich möchte jetzt die historisch-kritische Methode nicht mit Bausch und Bogen hier wegschieben. Das ist gut, dass sie forschen, aber sie sollen weiter forschen. Und wir werden da, denke ich mal, noch gute Erkenntnisse bekommen, die auch das Vertrauen in Gottes Botschaft auch mit stützen. Und wichtig ist halt immer zu überlegen, unter welchen dogmatischen oder philosophischen Grundannahmen wir an den Text rangehen, weil dann kommt bei den Untersuchungen eben das raus, was rauskommen soll. Und wenn ich halt alles Übernatürliche schon mal ausklammere, dann wird es schwierig. Diese Entstehungsgeschichte vom Neuen Testament ist sehr gut dokumentiert hier in einem Buch von Karl-Heinz van Heiden, ein deutscher Theologe und Bibelschullehrer, näher am Original. Er hat also untersucht die Handschriften, die uns vom Neuen Testament überliefert sind und er kommt also zum Schluss, dass 92% der Wörter exakt sind in allen Übertragungen. Mit kleinen Ergänzungen kommen sogar 95% Übereinstimmung von allen Texten, die uns überliefert sind. Und es sind ganz viele Abschriften, die da schon kursieren, aber die stimmen alle fast wörtlich überein. Und die kleinen Unterschiede, die sind keine theologischen Themen, also die unsere Theologie erschüttern würden. Also insofern dürfen wir vertrauen, dass diese Bibel, wie wir sie haben, gut übertragen ist, natürlich mit gewissen Übersetzungsschwierigkeiten, wo wir auch bei der Deutung genau hinschauen müssen, was meint denn das Wort jetzt wirklich? Da sind wir aufgefordert, genauer hinzugucken. Aber insofern haben wir eine relativ gute Übertragung. Zum Thema Wunder könnte man ganz viel erzählen. Ich möchte mir nur auf eine Sache wissenschaftlich hinweisen. Und zwar in 3. Mose 11 wird der Hase als ein Wiederkäuer bezeichnet. Und das ist natürlich für Biologen ein Schenkelklopfer. Ho, ho, ho. Seht ihr, die Bibel hat Unrecht. Und wenn das Unrecht hat, dann hat er die ganze Botschaft auch Unrecht. Na, so wird manchmal argumentiert. Wenn man jetzt aber genau hinschaut, und dann Biologen haben das ja untersucht, dann essen tatsächlich Hasen einen Teil ihres Kotes. Es gibt eben in nahrungsarmen Situationen einen sogenannten Weichenkot, auch Blinddarmkot oder Vitaminkot genannt, der hohe Vitaminrate hat und die nehmen dann das und essen es wieder und damit die Nährstoffe einfach in diesen Zeiten zu erhöhen. Also durch die Beobachtung, dass ein Hase wiederkäut, ja, hat man noch lange nicht ein naturwissenschaftliches Lehrbuch schreiben wollen. Aber es gibt diese Beobachtung und dadurch dürfen wir auch vertrauen, dass manches andere, wenn wir es richtig verstehen, auch zuverlässig ist. Zum Schluss möchte ich noch auch das eigene Misstrauen in Gottes Zusagen einfach noch mal kurz beleuchten. In 2. Korinther 5, Vers 17 lesen wir: Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe es, Neues geworden. Herrlich, oder? Das ist es, ein Neuanfang. Wenn wir also zum Kreuz kommen und unsere Schuld bekennen und Jesus als unseren Herrn und Erlöser bekennen, dann sind wir eine neue Kreatur. Das ist ein Zuspruch Gottes. Das ist Gottes Wort zu uns. Jetzt wird mancher denken, naja, so viel habe ich noch nicht gemerkt. Ich habe weiterhin 10 Finger, ich habe 2 Ohren, ich habe Augen. neue Kreatur. Ich weiß jetzt nicht, so viel hat sich jetzt im Moment nicht geändert. Und da muss man auch wieder natürlich auf Gottes Wort vertrauen, dass es erstmal so ist. Und dann muss man ein bisschen was wissen. Das eine ist natürlich, dass unser Geist erlöst wurde. Wir haben einen neuen Status als Kinder Gottes. Wir haben Zugang zum Vater. Nach unserem Tod sind wir direkt bei Jesus. Der Geist ist erlöst. Der Körper ist ein bisschen später dran. Erst nach unserem Tod bekommen wir unseren Auferstehungsleib. Und unsere Seele in dem Sinn als Verstand, als Gefühle, als unsere Persönlichkeit, die hinkt noch weiter hinterher. Und Gott arbeitet an uns, dieses, was wir Heiligung nennen, dass wir gewisse Dinge, Prägungen ablegen, das hinkt ein bisschen hinterher. Aber deswegen bist du genauso erlöst. Insofern möchte ich uns einfach das Vertrauen zusprechen in Gottes Wort, dass es zuverlässig ist. Und möchte euch ermutigen auch, ja letztendlich die Aussagen zu prüfen. Wir können Gott beim Wort nehmen. Und wir müssen überlegen, dass wir als neue Kreatur natürlich auch uns anders ernähren sollen, mit geistlicher Nahrung. Und David spricht in dem Psalm, Gott, du bist mein Gott, den ich suche. Es dürstet meine Seele nach dir, mein Leben verlangt nach dir aus trockenem, dürren Land, wo kein Wasser ist. Das hat er damals in der Wüste eben so mit empfunden. Aber da haben wir wieder dieses, meine Seele dürstet nach dir. Das heißt, wenn wir als neue Kreatur, als neuer geistlicher Mensch uns nicht mit geistlichen Dingen beschäftigen, wenn wir nicht Bibel lesen, wenn wir nicht beten, dann werden wir sozusagen auf dem Trockenen bleiben und wir werden es nicht als gewinnbringend erleben. Und daher, Gottes Wort ist zuverlässig, es stimmt. Wir haben aber auch eine Verantwortung, es auch umzusetzen. Und wir können ihn beim Wort nehmen. In Jeremia steht, wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden. Ja, wenn ihr von ganzem Herzen nach mir fragt, will ich mich von euch finden lassen. Das verspreche ich der Herr. Wir können ihn beim Wort nehmen, Gottes Wort als zuverlässig erleben, wenn wir ihn suchen. Und in Johannes 6, Vers 37 spricht Jesus, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Also insofern können wir Gottes Wort vertrauen, wir können ihm beim Wort nehmen und uns darauf verlassen, dass er sich in unserem Leben zeigen wird. So viel kurze Überlegungen zu Gott. Das Wort ist zuverlässig. Jetzt noch ein paar ganz praktische Dinge, wie die Gideons das Gotteswort weitergeben, sodass es eben nicht leer zurückkommt, sondern dass es tut, was es eben soll, Menschen zu Gott zu führen. Und davon werde ich jetzt noch kurz berichten. Ganz kurz die andere Präsentation, bitte. Die Gideons sind vielleicht bekannt durch diese Hotelbibel, so eine blaue Bibel, die im Nachttisch liegt oder so bei den Hotels. Vielleicht habt ihr auch als Kind in der Schule eine kleine Taschenbibel geschenkt bekommen. Darf ich kurz mal fragen und um Handzeichen bitten, wer hat denn so eine kleine Bibel bekommen? Ach, ich brauche ja gar nichts mehr sagen. Ihr wisst ja alle schon Bescheid, die Gideons, die eben hier diese kleinen Taschenbibeln verschenken. Und so machen wir das auch hier bei uns. Der Gideon-Bund, über 120 Jahre alt, da haben sich eben Männer getroffen, die gesagt haben, wir wollen einfach Gottes Wort verbreiten. Und weil es Handlungsreisende waren, haben die eben überlegt, wir sind viel in Hotels, dann war das mit der erste Dienst, dass sie also die Bibel mit ins Hotel gebracht haben zum kostenlos Auslegen. Und so ging das weiter mit verschiedenen Arbeitszweigen. Auch die Frauen, der Gideon-Frauendienst kam mit dazu. Und wer sind die Gideons? Also es ist eine ehrenamtliche Vereinigung letztendlich. Dazu gilt es praktisch, dass wir Jesus selber als unseren Herrn und Heiland auch bekennen. Wir kommen aus evangelischen Gemeinden und Kirchen. Und es soll jetzt kein elitärer Club sein, aber es ist eine Voraussetzung, Gideon zu werden, dass man beruflich verantwortlicher Position steht, also Personalverantwortung hat oder so, weil man natürlich auch mit Schulleitern oder mit Geschäftsleuten so auf Augenhöhe im Prinzip dann auch manches Ding verhandelt. Wir verstehen uns selber als der verlängerte Missionsarm der Gemeinden. Also hier, ihr könnt nicht einfach in die Schule hier ans Gymnasium gehen und sagen, ich verteile jetzt Bibeln. Da wäre das vielleicht ein bisschen komisch. Die wüssten das nicht einzuordnen. Und der Gideonbund ist so eine, sage ich jetzt mal, Institution, die so ein bisschen seriös ist, der man das eben so weltweit auch zutraut, dass sie hier nicht übermäßig missionieren, sondern dass sie eben die Bibeln bringen. Wir sind die Laufburschen Gottes, kann man so sagen. Wir verteilen das Gottes Wort unter die Menschen. Ganz kurz ein paar Zahlen. Es gibt eben international auf der ganzen Welt gibt es die Vereinigung in über 200 Ländern. Man versucht in der Landessprache auch immer Bibeln anzubieten. Und es sind eine ganze Menge Bibeln, die da schon weitergegeben wurden. Ne? Man kann sich das vielleicht so vorstellen, 2,5 Bibeln pro Sekunde steht hier. Also sagen wir mal 5 Bibeln in 2 Sekunden. Ne? 21, 22. 21, 22. Na, und es kommt in vielen Ländern in Afrika, ist es zum Teil als Schulbuch wird es genutzt, weil es das einzige Buch ist, das die Schüler eben haben. In Deutschland sind wir landkreismäßig organisiert, dass jeder Landkreis im Prinzip eine eigene Gideon-Gruppe hat. Wir hier in Neustadt-Aisch haben auch eine Gideon-Gruppe und können halt dort die Schulen, die Hotels und sonstigen Dienstbereiche hier mit versorgen. Und es ist schön, wir haben hier aus der Gemeinde eben den Jürgen Baureis zum Beispiel, ist auch Gideon. Und heute ist der Michael Petrup, der Gast aus Markt Erlbach, da auch bei uns in der Gideon-Gruppe. Wir haben aus Gruppe Fürth, haben wir eben die Stauz, ne, die auch mit bei den Gideons sind. Also ihr könnt gerne dann fragen, die hier mithelfen bei den Bibeln verteilen. Wir sind also in diesen Einsatzbereichen dabei, die Frauen mehrheitlich in der Arztpraxis und in Seniorenheimen. Die Martina hat neulich auch an die Pflegeeinrichtungen kleine Päckchen gepackt mit einer Bibel, mit einem kleinen Gruß und sich bedankt für die schwere Arbeit, die die Menschen tun und sollen aus der Bibel einfach Trost und Kraft schöpfen. Und so gehen wir eben auf die Menschen zu. Also ganz schön ist der Schuldienst. Wir gehen also da ab der 5. Klasse in die Schulen und meistens in den Religionsunterricht und dürfen da 10 Minuten oder 20 Minuten kurz die Gideons vorstellen. Dann die Bibel kurz vorstellen. Es ist, wir hatten die Luther 84 lange Zeit. Jetzt hat das Bibelseminar Bonn uns eine eigene Übersetzung eben erstellt. Die Luther.heute kann man auch ganz normal im Buchladen kaufen. Und die Übersetzung ist hier drin, das Neue Testament und die Psalmen und die Sprüche aus dem Alten Testament in einer Ausgabe, die Gideon-Bibel, also keine neue Theologie, sondern einfach diese Schrift sozusagen kompakt in einer Taschenbibel zusammen. Wir haben vorne drin ein kleines Stichwortregister, wo man nach einzelnen Stichworten suchen kann, Mobbing, Trauer, Hilfe. Und wir haben hinten drin ein kleines Sachregister, wo quasi ein Glossar, wo etwas erläutert wird. Für die ungeübten Bibelleser haben wir auch noch Seitenzahlen, die wichtigsten Stellen wie das Vaterunser oder die goldene Regel, auch mit Seitenzahlen, wer sich noch nicht mit diesen ganzen Kapiteln und Versen auskennt. Also für die Schüler hinten drin der kleine Halsplan, wo quasi die wichtigsten Bibelstellen nochmal kurz zusammengefasst sind. Also dieses Exemplar bieten wir den Schülern eben als Geschenk an. Jeder darf frei entscheiden, ob er es nimmt oder nicht. Und zum Teil nehmen es dann die Religionslehrer natürlich auch für ihren Unterricht her. Es ist ja durchaus im Lehrplan, geht es ja um diese Geschichten. Ein schöner Dienst, weil wir sind die Tracker, ne? Die sind sozusagen ja auch in einem Hotel unterwegs, in ihrem rollenden Hotel. Und dort haben wir bei uns einen Parkplatz in Geiselwind, wo wir immer wieder mal verteilen und dort das eben den Fahrern weitergeben können. Na, der eine Kollege da unten rechts, der kam auf den Kollegen zu, weil er selber LKW-Fahrer ist. Hier, mein Jung, das ist Diesel und Öl für deine Seele. So können wir also auch Gottes Wort weitergeben. Manchmal ist es schwierig mit den Sprachen. Wir versuchen also auch die Landessprache zu haben und schauen auf das Kennzeichen und haben dann unsere Listen und können dann auch gleich mit der Landessprache so winken. Und dann werden wir zum Teil freudig aufgenommen, zum Teil wird es abgelehnt, aber meistens wird es gerne genommen. In Geiselwind gibt es das Trucker-Festival einmal im Jahr. Dieses Jahr ist es leider ausgefallen, aber dort sind wir auch mit diesem Stand immer und sind da präsent. So, wie könnt ihr uns unterstützen, diese Arbeit? Na, also es gibt diese Grußkarten, die sind auch hinten an dem Tischchen, das auch hier dann in der Gemeinde bleibt, der Drehspender da stehen. Da könnt ihr gerne eine Grußkarte mitnehmen und dann ist dort ein kleiner Überweisungsträger drin und ihr könnt dann für diese Grußkarte 2,50, glaube ich, könnt ihr das spenden. Ihr könnt natürlich auch mal sammeln und dann einen größeren Betrag mal überweisen und dann diese Grußkarten eben für einfach weitergeben und damit kommt dann wieder Geld zur Finanzierung dieser Bibeln eben mit rein und der Gideon-Bund wird bekannt gemacht. Eine schöne Möglichkeit haben wir jetzt neu, weil natürlich diese Gideons-Bibeln erstmal nur durch Gideons weitergegeben werden sollen. Da ist auch das Gideon-Zeichen drauf und steht auch Gideons drin. Aber es gibt jetzt neu die sogenannten Freundesbibeln. Die schauen ähnlich aus, aber eben ohne Gideon-Logo. Und die kann jeder von euch bestellen. Na, also hier ist der QR-Code und ich habe hinten so kleine Kärtchen. Da könnt ihr also Freund werden, Gideon-Freund, und dort Informationsmaterial zugeschickt bekommen. Per E-Mail gibt es ein erfreuliches am Wochenende. Immer tolle Geschichten, wie Menschen durch das Lesen der Bibel zum Glauben finden. Uns erreichen in Wetzlar in der Zentrale immer wieder Zuschriften. Sie waren in einer Klinik und da gab es so eine tolle Großdruckbibel und sie möchten die doch, die hat ihnen so gut geholfen. Und dann haben wir also diese Großdruckbibeln, die halt leicht und gut lesbar sind. Ich habe auch noch ein paar hinten. Wer also noch eine möchte, kann gerne eine haben. Dass wir also sozusagen durch das Lesen, durch den Heiligen Geist geführt, Leute erleben, Jesus kennenlernen und ihr Leben Jesus geben. Das erfahren wir immer wieder und bekommen das über Zuschriften auch mitgeteilt. Das ist also sehr gut und damit bewahrheitet sich Jesaja 55, Vers 11. Mein Wort wird nicht mehr leer zurückkommen. Es wird tun, wozu ich es sende. Und es sendet eben die Leute, dass es eben den Glauben erleben und zum Glauben kommen. Also das eine wäre, dass er euch bei den Freunden mitmacht. Betet bitte für den Dienst, betet für offene Türen. Wir haben immer kurz vor Herbst und nach dem Herbstferien sind wir am Gymnasium, Realschule hier in Neustadt. Wir kommen fast in alle Schulen rein. Zwei Schulen sind momentan noch am Überlegen. Also da einfach, dass er dafür betet, dass wir da auch überall offene Türen bekommen. Wenn ihr euch beteiligen wollt an der Finanzierung, ich habe hinten ein kleines Holzkästchen, könnt ihr auch eine kleine Spende reingeben, die wir dann für die Schulen und für die Bibeln, für den Druck eben dann aufwenden. So viel dazu. Ich danke euch, dass ihr da die Gideons unterstützt und in dem Rahmen, wie es euch möglich ist. Und jetzt als Zusammenfassung ein kleiner Film, der das Ganze nochmal beleuchtet.